Herzlich willkommen zum nächsten Vortrag in unserer Windows 8 Developer Serie für den heutigen Tag. Windows 8 Metaentwicklung mit JavaScript und HTML5. Mein Name ist Andreas Schabus, ich bin Technology Advisor bei Microsoft in Wien und ich halte den Vortrag gemeinsam mit Rainer.
Genau, mein Name ist Rainer Schlobeck, komme von der Firma Software Architects und bin MVP für Windows Azure und in dieser Funktion natürlich sehr häufig mit HTML und JavaScript in Kontakt.
Schauen wir uns vielleicht kurz an, wie das ausschaut, was wir mit Windows 8 bekommen. Und wir haben ja heute schon mehrmals darüber gesprochen. Und die erste Frage ist, wer hat schon entweder den ersten Vortrag über WinAT oder den vorigen über C-Sharp gehört? Okay, die meisten. Vielleicht kurze Zusammenfassung. Wir bekommen ja mit Windows 8 bekommen wir ein neues Programmiermodell. Das heißt, wir bekommen auch eine neue Schnittstelle und Metro-Style-Apps sind die, wenn man so will, die neuen Applikationen, die man mit Windows 8 entwickeln kann. Wir haben ja heute schon mehrmals gehört, diese WinAT-APIs sind APIs, die native entwickelt sind, die mehr oder weniger Ablöse von Windows 32 sind und auf denen jetzt die Applikationen aufbauen können. Das Besondere an diesen neuen WinAT-APIs ist, dass man, egal mit welcher Umgebung man entwickeln möchte, darauf aufsetzen kann. Man kann native entwickeln, das heißt, man kann mit C++ entwickeln und da ist dann rein in der Native-Welt, das heißt, man hat kein .NET und nichts und kann trotzdem diese WinAT-APIs nutzen. Die zweite Variante, die man nutzen kann, ist mit C-Sharp, .NET, natürlich allen .NET-Programmiersprachen, das ist das, was wir in der vorigen Präsentation gesehen haben. Womit wir uns jetzt beschäftigen wollen, ist, wie man die Web-Technologien HTML, JavaScript, CSS nutzen kann, um eine vollwertige Metro-Style-App zu entwickeln. Das heißt, wir beschäftigen uns genau mit diesem Teil, im Speziellen mit dem linken Teil. Und der Unterschied zu dem HTML und JavaScript, das wir in den Desktop-Apps sehen, ist, dass in den Desktop-Apps hat man den Internet Explorer und natürlich kann man HTML-Applikationen entwickeln, die dann in den Internet Explorer läuft. Was sich mit den Metro-Style-Apps geändert hat und mit WinAT geändert hat, ist, dass es eine neue JavaScript-Engine gibt, dieses Chakra, und dann haben wir HTML, JavaScript, CSS und alles, was damit programmiere ich, bekomme aber dann trotzdem eine ganz normale Windows-Applikation. Das heißt, die läuft nicht im Internet Explorer, sondern läuft in so einem eigenen Prozess, verwendet natürlich die Server-Rendering-Engine in der Internet Explorer fürs HTML, ist aber sonst vom Internet Explorer unabhängig. Und hat die Möglichkeit, alle APIs von WinAT zu nutzen. Ja, Rainer, ich glaube, du erzählst uns ein bisschen was, was wir dann so weiter vorhaben heute.
Genau so ist es. Sprechen wir vielleicht ganz kurz darüber, warum es diese neue Möglichkeit zur Entwicklung von Windows-Applikationen mit HTML und JavaScript gibt. Der Hauptgrund, wie wir sehen, ist eindeutig das Mitnehmen von bestehendem Wissen über Webtechnologie. Also alle Zuseher, alle Zuhörer, die intensiv mit dem Web bisher gearbeitet haben und super Kenntnisse über HTML, über JavaScript, über CSS und die damit in Verbindung stehenden Technologien haben, können dieses Wissen jetzt mitnehmen und erstmals native Windows-Applikationen, eben diese Metro-Style-Apps bauen. HTML und JavaScript sind First-Class-Citizen. Das heißt, man kann auf alles zugreifen, was beispielsweise ein C-Sharp oder VB.NET-Entwickler ebenfalls zur Verfügung hat, wenn derjenige Metro-Style-Apps baut. Und das dritte, Fast and Fluid. Fast and Fluid ist ja das Motto von Windows 8 von Metro-Style-Apps. Der Benutzer soll immer das Gefühl haben, gerade weil er sehr viel mit Touch-Bedienung macht, dass er ein flüssiges, ein reaktives System vor sich hat. Und genau dieses Ziel muss mit JavaScript natürlich genauso erfüllbar sein wie mit C++ oder C-Sharp beispielsweise. Wie wird das Ganze erreicht? Erreicht wird das Ganze, indem wir in Metro-Style-Apps mit JavaScript alle Möglichkeiten von HTML5, CSS3 und JavaScript zur Verfügung haben, genauso wie im IE10. Nur das Entwickeln von Metro-Style-Apps mit diesen Technologien ist eine Spur einfacher, denn ich habe eine kontrollierte Umgebung. Ich weiß, dass HTML5 zur Verfügung steht. Ich kenne exakt die Mindestanforderungen und Mindestmöglichkeiten, die mir Metro-Style-Apps hier bieten. Das Zweite, ich kann auf die gesamte Betriebssystem-API zugreifen. Ich habe also direkt aus JavaScript heraus die Möglichkeit, auf das Windows-API über die Windows-Runtime zuzugreifen. Und der dritte Punkt, Speed, Fast and Fluid, wird erreicht durch Hardware Acceleration. Ich bin komplett Plugin-free. Ich habe damit die volle Kontrolle über die Geschwindigkeit und die Performance meines Systems. Wir wollen in dieser Session Folgendes machen. Wir wollen von Grund auf eine neue Metro-Style-App mit HTML und JavaScript entwickeln und dabei eine Einführung in die WinJS-Library, in die Windows-JavaScript-Library bieten. Wir möchten zeigen, wie man von einer HTML-JavaScript-Metro-Style-App auf die Windows-API zugreift, ganz konkret an diesem Beispiel. Und das Ganze eben an einem durchgängigen Beispiel, nicht mehrere kleine Hello World-Applikationen, sondern ein durchgängiges Beispiel. Und damit jeder ein Bild davon hat, wie das Ganze am Ende aussehen soll, möchte ich hier am Anfang der Session das endgültige Produkt unserer Session mal herzeigen und schauen, ob das Ganze, wie das Ganze dann auch wirklich funktioniert, damit wir ein Bild im Kopf haben, wo wir hinwollen. Ich starte diese Applikation mal. Ich habe sie schon gestartet hier. Ich stoppe sie nochmal, damit wir wirklich von vorne beginnen und starte sie hier. Und was wir hier sehen, wir haben einen kleinen, passend zum Frühling, einen kleinen Gärtnerblock implementiert. Wir greifen natürlich auf einen Service in der Cloud zu, Windows Azure ist hier das Thema, und wir sehen, hier gibt es verschiedene Blog-Entries. Die holen wir uns von einem Service in der Cloud. Wir werden also zeigen, wie man von JavaScript aus Web-Service-Requests, REST-Requests in Richtung Azure macht. Wir haben dann des Weiteren implementiert eine Funktionalität, wo wir hier aus einer JavaScript-Applikation die Sensorik des Laptops nutzen, in diesem Fall die Webcam. Machen wir mal ein Foto. Und dieses Foto können wir dann zu einem neuen Blogartikel raufladen. Man sieht hier diesen Waiting Indicator und willkommen bei dem Bitbase 2012. Der Upload hat wunderbar funktioniert. Diese Applikation möchten wir jetzt von Grund auf mit Ihnen gemeinsam entwickeln. Ich beende das hier und kehre zurück zu unseren Slides. Zwei Wörter noch zu den Nicht-Zielen. Bitte erwarten Sie an dieser Stelle keine allgemeine HTML, CSS oder JavaScript-Einführung. Das ist nicht Ziel dieser Session und wir können auch unmöglich in einer Stunde eine umfassende Schulung über WinJS oder Ähnliches anbieten. Es soll aus 10.000 Meter Höhe das Big Picture vermittelt werden, damit Sie einen guten Startpunkt haben, wo Sie aussetzen können. Tipp: Wenn Sie sich die Slides runterladen, dann finden Sie alle unsere Code-Snippets, viele Screenshots und ähnliche Dinge als versteckte Slides im Slide-Deck. Das soll Ihnen helfen, wenn Sie das Ganze bei sich zu Hause nachvollziehen. Unsere Demo-Anwendung, und das möchten wir auch betonen, ist stark vereinfacht. Wenn Sie in der Praxis mit Metro-Style-Apps und JavaScript arbeiten, dann müssen Sie auf eine ganze Reihe zusätzlicher Dinge achten. Sie müssen beispielsweise, wie hier angezeigt wird, auf verschiedene Auflösungen und Anzeigemodi, zum Beispiel Portrait, Landscape achten. Sie brauchen Navigationsmöglichkeiten mit Vorwärts und Zurück. Sie müssen den App-Lifecycle beachten, also eine Applikation kann suspended werden, sie wird wieder activated und ähnliche Dinge. Die Hyperlinks zu näheren Informationen zu diesen weiterführenden Themen finden Sie im Slide-Deck. Wir können in 60 Minuten nicht alles machen, wir möchten das Big Picture verbringen und wenn Ihnen das Big Picture gefällt und wenn Sie in diese Richtung entwickeln wollen, achten Sie auf die Hinweise hinter diesen Hyperlinks. Andi, damit würde ich gerne an dich übergeben, dass du vielleicht die ersten Schritte in Richtung unserer Sample-App einmal gibst.
Ja, gerne. Vielleicht ganz am Anfang, und wenn man sagt natürlich, wir nutzen JavaScript und wir nutzen HTML und so weiter. Und vielleicht das Erste, weil das einfach ein wichtiges Pattern ist, das wir immer wieder sehen werden, möchte ich kurz die Frage stellen, wem ist dieses JavaScript-Modul-Pattern, wem ist das 100% klar, was da passiert? Okay, dann schauen wir vielleicht ganz kurz, was da drinnen passiert. Im ersten Blick schaut es vielleicht ganz klar aus, wir haben eine Function, anschließend diese Klammern, das heißt, wir haben eine Function, die keinen Namen hat, aber das ist, kennt man ja durchaus auch von anderen Programmiersprachen, und da drinnen passiert halt irgendetwas, was alles auskommandiert ist. Das, wo man sich vielleicht etwas wundert, ist, warum rund um die Function selbst wieder runde Klammern sind, und anschließend wieder Klammern rundherum. Ich glaube, das wird langsam mit viel Klammern ein bisschen kompliziert.
Machen wir einen Wettbewerb, weil die meisten Klammern machen.
Ja, gut, das ist bei JavaScript, kriegen wir das hin. Das heißt, was da eigentlich jetzt passiert ist, wir wollen verhindern, dass wir jetzt dadurch, dass wir alle Funktionen einfach in den Public Namespace hinein, in den Global Namespace, dass einfach dann sehr, sehr viele Funktionen von überall zugreifbar sind. Und damit man das besser in den Griff bekommt, gibt es eben dieses Module-Pattern, das man später sehen, wenn es an den Templates verwendet wird. Und was da jetzt passiert ist, dadurch, dass man das alle Funktionalität in eine Funktion hineinschreibt, hat man genau einen definierten Scope, einen Namescope, wo das bekannt ist. Spannend sind die zwei Klammern da unten, diese zwei geschwungenen Klammern. Das schaut nicht nur so aus, als hätte es irgendwas mit einem Funktionsaufruf zu tun, sondern was da passiert ist, dass diese unbenannte Funktion automatisch aufgerufen wird. Das heißt, wenn dieser JavaScript-Code quasi einmal gepasst wird, wird nachher gesehen, aha, da unten gibt es jetzt in Klammern und ich soll das einfach aufrufen und diese Funktion wird aufgerufen und dann hat man genau definiert, wann jetzt in welcher Reihenfolge irgendwelche Initialisierungen zum Beispiel so ablaufen. Ich hoffe, das ist durch meine Erklärung ein bisschen verständlicher geworden, aber wir werden es eh noch ein paar Mal sehen im Laufe des heutigen Tages.
Da bin ich mir sicher, was man da sehr schön sieht, so nach dem Motto, wer hat es erfunden? Ist das was Spezielles, was WinJS bringt, oder ist das ganz normales
JavaScript? Nein, das ist eigentlich ganz normales JavaScript, das heißt, wenn man heute versucht, wirklich schönes oder sauberes, modularisiertes JavaScript zu schreiben, nimmt man genauso ein Pattern. Also das ist jetzt nichts, was
mit JavaScript. Ein Beispiel, wo man das Wissen einfach mitnehmen kann, das man vielleicht aus der Webpage schon hat.
Genau. Gut, dann würde ich sagen, wir fangen einmal an. Das heißt, ich schmeiße einfach dieses Beispiel weg, was wir da hinten haben. Und ich starte einfach, gehe hin, Project. Wir suchen uns da aus JavaScript, Windows Metro Style und nehmen eine Blank Application.
Application 4, na, ja, ist egal.
Ja, normal immer Application 1,
jetzt haben wir okay, Application 4. Test Application, alle gut.
Also gut, für den Rainer machen wir das Ganze noch einmal. Wir wissen nicht schon, wie das geht. Und machen einfach eine Test-Application. A, groß oder klein?
Schaut das aus.
Test-Application.
Oder Gartenblock.
Ein Wunsch. So, was wir jetzt bekommen, ist einmal so das grobe Gerüst an Applikation. Schauen wir uns einmal an, was da so alles drinnen ist. Das erste, was wir haben, ist das, wenn man von unten oben geht, ist es dieses Application Manifest. Das haben wir vor allem in der ersten Session behandelt. Das heißt, das ist einfach eine Beschreibung, was da drinnen ist. Wir werden dann auch später sehen, dort stehen also Sachen drinnen, wie welche Services vom System möchte meine Applikation nutzen. Also im Speziellen, wir werden dann da eintragen, dass wir die Webcam nutzen, weil das etwas ist, was security-mäßig natürlich relevant ist und das heißt, in den im Application Manifest steht jetzt drinnen, welche dieser Dinge wir nutzen wollen. Dann anschließend haben wir diese Default HTML, das ist jetzt quasi unsere Startseite. Ja, und wenn wir die reinschauen, das ist ganz normales HTML, das heißt HTML5, wie man sehen kann oben, was diesen Doctype nur mit HTML hat, wir haben unseren Header, Winkel im integrieren ein paar Scripts und anschließend haben wir den Body und da steht halt zurzeit nicht wirklich was drinnen. Das Weitere, was wir dann sehen, ist, es gibt oben ein automatischer Stylesheet-File, da ist auch nichts Besonderes drinnen, ist ein ganz normales Standard-Stylesheet. Was man da vielleicht sieht, es gibt von diesen etwas, was mitkommt, der Erweiterung, ist, dass man jetzt genau auf diesen unterschiedlichen Auflösungen, die wir zuerst gehabt haben, Rücksicht nimmt und ich kann dort meine Stylesheets entsprechend anpassen. Das heißt, es gibt dann Fullscreen, Portrait Mode oder wann, wie schaut das aus, wenn das Field ist. Das heißt, das ist die Variante, wo auf der Seite noch eine kleine zweite Applikation ist, snapped und so weiter. Wir haben dann einen Folder für Images, wo einfach so Dinge drinnen sind wie Logo von der Applikation, wie Splash Screen und so weiter. Und wo es wirklich jetzt spannend wird, ist, es gibt ein JS Directory und dort ist jetzt, und was uns da auffällt, ist defaultmäßig ein JavaScript-File drinnen und das heißt genauso wie meine HTML-Seite. Und das ist nicht zufällig so, oder weil dann nicht irgendjemand ein anderer Name eingefallen ist, sondern was im Wesentlichen da vorgeschlagen wird, wobei das ist jetzt wieder nicht ein WinJS-Spezifikum, sondern das ist eine Variante, wie ich halt meinen HTML- und JavaScript-Code organisieren kann in einem Projekt ist. Es gibt zu jeder HTML-Seite gibt es eine Default-JavaScript-Seite. Das ist so eine Art, so ähnlich, was man vielleicht kennt, wenn man mit ASP.NET einmal gearbeitet hat. Das ist so die HTML-Seite vorne und Code behind, der einfach die Funktionalität von dem Ganzen umsetzt. Wenn man das Ganze jetzt laufen lässt, ist das genau das, was eigentlich das Template behauptet, nämlich eine leere Seite. Wir wissen, dass da Content hineingehört. Was vielleicht spannend ist, wenn ich mit der rechten Maustaste da herkriege, passiert gar nichts. Das heißt, was wir jetzt sehen ist, würde ich eine HTML-Seite im Internet Explorer aufmachen, würde ich da jetzt sehen, dass das der Explorer ist. Da sieht man, das ist kein Explorer, das läuft wirklich als eigene Applikation.
Was heißt das eigene Applikation? Wie spielt da der Internet Explorer rein? Ah, ich sehe, du startest den Task Manager. Das
heißt, genau.
Wir schauen jetzt einmal hinter die Kulissen.
Wir schauen hinter die Kulissen. Das heißt, wir sehen in unseren Apps, abgesehen davon, dass wir sehen, dass der Task Manager neu designt ist, in Windows auch, aber wir sehen natürlich jetzt da ganz normal die Test-Applikation. Das heißt, es ist jetzt nicht der Internet Explorer vorne, wie ich zuerst schon erwähnt habe, es wird zwar die Rendering-Engine fürs HTML genutzt, aber sonst ist der Internet Explorer da nicht wirklich integriert, sondern wenn man da hinten auf Details schaut, sehen wir, dass es da unten einen Hosting-Prozess gibt.
Ich habe, kann sogar, wenn man auf Process vorhin draufklickt, kann mit der rechten Maustaste auf die Applikation klicken und direkt von hier zu den Details springen.
Das kann man natürlich auch machen und dann kommt er direkt zum WDA. Und das heißt, es gibt jetzt einen eigenen Prozess, diesen WWA-Host-Prozess, der genau diese HTML-Seite, JavaScript und so weiter hostet.
Das ist quasi die Internet Explorer Running Engine, richtig?
Genau.
Okay. Man sieht es nämlich auch, wenn man mal experimentieren mag, die Settings, die man beim Internet Explorer trifft, die schlagen auch durch bis zu diesem WDA-Prozess. Das heißt, wenn man zum Beispiel sagt, der Content soll bei jedem Request neu geladen werden, dann zieht das auch für Metro-Style-Apps.
Genau. Gut, dann schauen wir, dass wir da mal ein bisschen ein Leben hineinbekommen. Also, dass man da nicht einfach nur leere Seite ist, vielleicht nur nicht sehr das, was wir ursprünglich gesehen haben. Das heißt, ich schmeiße jetzt da einfach mal ein bisschen an, okay, ich will es nicht sagen, sehr interessant, nur doch zumindest einmal mehr HTML-Code hinein. Wobei, das ist im Wesentlichen ein ganz normales HTML-Div. Was man jetzt da sehen kann dort ist, dass dort auf der einen Seite normale Properties gibt, so wie zum Beispiel die Class-Item-List und so weiter. Aber es gibt jetzt natürlich auch spezielle Eigenschaften. Die sind jetzt WinJS eigen. Das heißt, wir haben da das Theta-Win-Control zum Beispiel. Das heißt, in WinJS gibt es eben jetzt ein List-View-Control zum Beispiel. Das heißt, das ist Touch-enabled und so weiter. Und wir wollen jetzt dort, wo jetzt dieses Div drinnen ist, wollen wir dieses Control verwenden. Das heißt, und da sage ich einfach jetzt Div und gebe das hinein. Parallel dazu gibt es dann natürlich auch einige Options, die da für das List-View interessant sind. Wir wollen ein Tab-Behavior haben, das heißt, wenn ich das auswähle, dass das sofort selektiert wird. Und Selection-Mode-Single, das heißt, wir haben eine List für den. Das heißt, wir verwenden, obwohl wir HTML nutzen, jetzt nicht zum Beispiel HTML Listbox, sondern wir verwenden dieses WinJS List View Control dazu.
Könnte man sagen, ich bin sicher, der eine oder andere Zuhörer, Zuschauer kommt vielleicht nicht nur von der JavaScript-Seite, sondern vielleicht auch von der .NET-Seite. Könnte man sagen, das ist so eine Art Custom Control oder User Control oder ähnliche Control-Logik, die das andere System.
Genau, das ist eigentlich wie die Visa-Control. Man könnte dort natürlich auch eigene Controls haben, das sind einfach Controls, die mit dem System mitkommen. Die aber jetzt eben nicht HTML-Controls sind, weil natürlich kommen mit HTML auch Controls mit, die könnte man auch nutzen, sondern das sind eigene WinJS-Controls, damit man eben jetzt in allen diesen Programmierumgebungen auch gleichartige Controls hat, um damit man diese Metro-Style-Oberflächen einfach bauen kann.
By the way, für die Zuseher, Zuhörer, die weitergehen wollen, natürlich können Sie eigene Controls in JavaScript genauso implementieren. Da müssen Sie nicht gleich auf C++ oder C# zurückgreifen.
Genau. Damit man jetzt uns immer zuschaut beim Tippen, weil man sieht, wir haben doch ein bisschen nicht extrem viel, aber doch einiges an Code vor, nehmen wir mal Snippets dazu und wir gehen jetzt durch das Snippet durch. So, wir setzen da einen Breakpoint hinein und werden jetzt einmal schauen, was da im Hintergrund passiert. Was man übrigens sieht, wir haben da oben genau dieses Pattern wieder. Das heißt, wir haben das alles in einer Funktion, damit wir das Scoping haben und die Funktion wird ganz unten automatisch aufgerufen. Das wird automatisch immer bei jedem Template gemacht. So, dann starten wir das. Und was wir jetzt einmal sehen, ist, dass wir da einmal hineinkommen in diese Applikation App on Activated. Das heißt, immer wenn die Applikation aktiviert wird, wird einfach dieser Event von der Application gefeuert. Was wir da auch schon sehen ist, wir haben da oben jetzt schon Document Body Query Selector, das heißt dieses List View Div, das wir vorne ins HTML hineingegeben haben, das holen wir uns jetzt einmal und laden es in die Variable LV hinein. Ja, dann schauen wir in diese JavaScript-Konsole und schauen uns vielleicht einmal an, was da drinnen ist in diesem Objekt. Das heißt, ich gebe ein LV. Ja, und eigentlich nicht wirklich unerwartet ist, wir haben jetzt bekommen dieses Div, diese Div-Zeile. Das heißt, wir haben genau dieses Element aus dem DOM-Tree herausbekommen, das wir oben mit Query Selector abgefragt haben. Jetzt gehen wir mal weiter und wir führen jetzt kommt eine WinJS-Funktion. Das ist das, wo eigentlich jetzt diese ganze Magic, wenn man so möchte, beginnt. Das heißt, mit dem WinJS.UI Process All sage ich jetzt der WinJS, bitte geh her, schau dir das HTML durch und tausche diese Diffs. Da steht ja unter anderem hinten drinnen, dass das nicht ein Diff sein soll, sondern was ich eigentlich haben möchte, ist eben stattdessen ein WinJS-Control, nämlich ein ListView, diese WinJS-UI-ListView, tausche diese Elemente aus. Dann machen wir das einmal. Und jetzt ist uns über das Ding drüber gelaufen, das heißt, wir werden vielleicht für den nächsten Versuch da unten noch einmal einen Breakpoint setzen, das heißt, wir nehmen den oberen heraus. Wir starten das Ganze noch einmal. Und das heißt, wir haben jetzt dieses Process All durchgeführt bei den 10, das heißt, das passiert im Hintergrund asynchron und das heißt, wenn das fertig ist, gehen wir da weiter. Wir haben dann da eigentlich nicht viel verpasst. Das Einzige, was wir getan haben, ist, wir haben uns eine Liste angelegt. Wir wollen jetzt im ersten Schritt, möchte einfach einmal irgendwas hineinschreiben in diese ListView und dafür machen wir einfach ein WinJS, nehmen wir einfach ein List-Element, das heißt, wir erzeugen uns eine Liste und da haben wir einfach 500 Elemente angelegt, die jetzt im Wesentlichen so ausschauen, dass wir einfach immer als Titel Hello World haben, dann einen Text dort hineingegeben haben und ein Image-UI, das heißt, wir werden einfach jetzt einmal so gefegte Block-Endlist dort hinein tun. Schauen wir uns jetzt an, was sie mit dem LV getan hat. Ich habe gesagt, eigentlich diese Magic beginnt. Das heißt, wir haben gesehen, zuerst war das einfach das normale If-Element. Wir nehmen jetzt LV und schauen uns aber das sogenannte Win-Control an. Das heißt, das ist jetzt quasi der Link von diesem If-File auf dieses Win-Control, was eigentlich im Hintergrund passiert ist. Und da sehen wir jetzt, dass wir da tatsächlich im Moment noch ein normales If-File drinnen haben, drinnen sehen. Weil das eigentlich sollte das schon ausgetauscht sein, oder?
Ah, Swing Control ist Object, das ist schon okay. Ich glaube, du suchst lv.inhtml oder sowas. Dort wirst du sehen, dass jetzt mittlerweile das einfache If durch eine relativ komplexe und umfangreiche HTML-Sammlung ebenfalls wieder BIFs und alles Mögliche, also quasi die HTML-Implementierung von unserem List-Control ersetzt worden ist.
Genau. So, und was wir jetzt, last but not least, noch machen ist, da werden wir dann noch im Detail natürlich darauf eingehen, wir setzen jetzt einfach oben unsere Listbox, die wir da drinnen haben, als Item Source und geben anschließend nur ein Layout, das heißt, wir sagen, okay, diese ListView soll jetzt das ListLayout haben, das heißt, das ist einfach eine Property, die wir dann mitgeben. Und lassen wir das fertig laufen. Und, naja, aber wir haben zumindest einmal den ersten Sketch von einem Block. Aber wenn man da reingeht, sieht man, das ist tatsächlich ein ListView, das heißt, ich kann da drinnen herumscrollen und so weiter.
Der Developer-Block mit JSON drinnen und nur kein Datenblock.
Genau, das ist also noch nicht so für vielleicht nicht End-User-tauglich. Aber was wir da schon sehen, ist natürlich etwas, was man eigentlich in Wirklichkeit für die .NET-Entwickler aus Mac kennt. Das heißt, wenn ich einfach dort, egal was für ein Control nimmt, zum Beispiel eine Listbox oder ein ListView, und schmeißt dort einfach eine Collection hinein, ohne dass ich ihm explizit sage, was er tun muss, versucht er halt einfach einmal das Beste zu tun. Bei .NET ruft er einfach, sagt einfach, also dem Objekt macht jetzt einen String, das ist dann üblicherweise halt der Name. In dem Fall versucht das JavaScript genau das Service, sagt er zu dem Objekt, ich mach was aus dir, und der gibt mir halt einfach die JSON-Repräsentation von sich selbst. Gut, das heißt, das ist natürlich noch nicht so wirklich der Weisheit letzter Schluss. Nehmen wir ein paar fertige Snippets, die wir nehmen möchten. Und das erste, was ich machen möchte, ich möchte jetzt dieses Default-CS-File, das wir da ursprünglich mitbekommen haben, möchte einfach austauschen. Das heißt, ich möchte jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen, was sich da geändert hat, aber wir können hineinschauen. Es ist einfach ein CSS-File, halt ein bisschen komplexeres, ohne da jetzt im Detail darauf einzugehen, möchten einfach das nehmen. Das zweite, was ich machen möchte, ist, ich nehme einfach ein bisschen ein komplexeres HTML, wobei da schauen wir nachher kurz hinein, ist aber jetzt auch nicht wirklich Magie dahinter, wir tauschen nicht einfach jetzt dieses HTML-Div gegen etwas Mächtigeres aus. Das heißt, was wir da jetzt drinnen haben, ist, wir haben da oben wieder ein Div mit einer Klasse Und was man da jetzt sieht, ist, wir definieren jetzt weiter, und ich habe gesagt, WinJS hat sehr viele Konzepte umgesetzt, die man vielleicht von .NET kennt, wer mit .NET entwickelt. Und es gibt sowas wie Data Binding, das heißt, wir verwenden Data Binding, und da gibt es natürlich auch sowas wie Data Templates. Das Problem, was wir vorher gehabt haben, ist, wir haben so eine Collection von Objekten gehabt und haben der ListView gesagt, zeig das bitte an. Ja, aber das war's. Und die ListView hat ja das Beste getan und ist einfach hergegangen und hat jetzt diese ganzen, hat einfach diese JSON-Repräsentation gehabt. Das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, was wir jetzt eigentlich machen, ist, dass wir hergehen und sagen, du, immer wenn du sowas hergehst, das heißt, dieses Template, und wir werden das dann unten zu dieser Präsentation binden, schaut eigentlich anders aus. Das heißt, statt dass du die JSON-Repräsentierung hinschreibst, machst du davon Folgendes. Wir haben irgendwo ein Image. Und der Source, den man hört, der kommt aus der Image UI. Alternativ gibt es irgendeinen Titel. Aber das heißt, wir nehmen einfach diese Image UI und sagen einfach, mach einfach ein Image Control dorthin. Anschließend kommt eine Überschrift, H3, wieder mit gewissen Kriterien und sagt, und der Text, der dorthin gebunden wird, ist einfach der Typo von diesem Blog-Eintrag. Und das sind genau die Parameter, die wir vorhin auch gesehen haben. Das heißt, wir machen eigentlich jetzt nichts anderes, wie in HTML ein Data-Template zu definieren. Was wir jetzt natürlich dann machen müssen, ist, dass wir im Hintergrund noch etwas machen werden. Das heißt, wir müssen jetzt auch noch unser JavaScript-File ein bisschen erweitern. Und das Erste, was wir nehmen, ist, wenn jetzt jemand irgendwas selektiert, das heißt, die Idee, was wir jetzt machen, ist, ich möchte jetzt den Blog quasi so in zwei Teile teilen. Auf der einen Seite, wie wir am Anfang gesehen haben, wirklich die einzelnen Blog-Einträge untereinander. Und wenn ich dort irgendwas selektieren möchte, in der rechten Seite einfach den selektierten Blog-Eintrag einfach größer darstellen. Das heißt, wir brauchen jetzt einfach eine Funktion onSelectionChange, die aufgerufen wird. Ja, und die schmeißen wir einfach da irgendwo so hinein, dass sie einfach drinnen deklariert wird. Da sieht man, was man macht, ist wieder eigentlich nicht so ungewöhnlich. Wir holen uns jetzt von unserer Itemliste, das heißt, das wird aufgerufen, sobald ich draufklicke in dieser ListView. Geht dort jetzt hin, holen wir die Itemlist, holen wir das Control, das heißt, wir halten mit dem WinJS Control. Und dort geht jetzt her, holen wir das Item heraus, das gerade selektiert worden ist, das heißt LV Selection, Get Items. In unserem Fall wird das halt immer nur eines sein, weil wir gesagt haben, wir haben nur eine Single Selection. Und anschließend hole ich mir dort aus der Artikel Section einfach den entsprechenden Eintrag ein, der da drinnen steht. Und verwende jetzt mein WinJS Data Binding, um diesen einen Eintrag an diese rechte Seite zu binden. Gut. Was wir jetzt noch machen müssen, wir haben zwar jetzt schon gesagt, okay, was passiert, wenn ich was selektiert habe, das heißt, was passiert, wann ich was ausgewählt habe. Wir haben natürlich nach wie vor vorher meine Daten, das heißt, ich habe meine Liste. Wir haben ein Data-Template definiert und wir haben natürlich in der Default-HTML unten unser Div drinnen, wo das hinpassiert, das heißt unser List-View nach wie vor. Was wir jetzt noch machen müssen ist, weil Sie vielleicht wundert, dass daneben ist, wir mussten ja auf der rechten Seite definieren, wie das dort ausschaut. Dort haben wir im Wesentlichen den Titel, wir haben das Image und die Überschrift. Was wir jetzt noch machen müssen ist, wir müssen jetzt noch hergehen und müssen dieses Data-Template, das wir da oben definiert haben in Form von HTML, an unsere ListView binden. Das heißt, dass die ListView weiß, wenn ich was render, muss ich dieses Data-Template verwenden. Naja, das machen wir auch im JavaScript, und zwar wir haben dieses da oben WinJS Set Options, und da ist mir zuerst gesagt, nimm den Breakpoint vielleicht weg, dass man da besser sieht. Da haben wir, sind wir zuerst hergegangen und haben genau gesagt, okay, liebe ListView, das ist dein Item Source, das sind deine Daten, und verwende und mach dich zu einem List-Layout. Und genau dort, ich werde es, bevor ich das tippe, gute Chancen habe, dass ich mich vertippe, werden wir hergehen und werden auch jetzt noch zusätzlich sagen, und wenn du das anzeigen möchtest, dann sei bitte so nett und verwende dieses Data-Template davor. So, ich schaue jetzt nur, dass wir da das Richtige austauschen. Das heißt, ich gehe einfach her. Und ändere da dieses Set Options. Und das heißt, was wir jetzt sehen, wir haben natürlich klarerweise gesagt, die Item Data Source bleibt gleich, Layout ist nicht mehr List View. Und der Umsage jetzt beim Rendern, verwende bitte dieses Item-Template, das wir definiert haben. Und das Item-Template hole ich mir über Document Body Query Selector. Das heißt, ich gehe dorthin und hole mir dieses Item-Template-Div, wo definiert ist, wie das dort gestellt werden soll.
Ich glaube, du hast angeschoben, Klammer 10 oder runde Klammer 10 gelöscht. Kann das sein?
Das kann natürlich sehr gut sein. Moment, schauen wir uns das an. Wir haben ja zuerst schon gesagt, wir schauen, wer bringt die meisten Klammern zusammen. Ich glaube, ich bin zurzeit gerade auf einem sehr guten Track, das zu machen. Wir halten die Daumen, das funktioniert. Jawohl!
Cool.
Das heißt, was wir jetzt haben, ist, wir haben, ohne dass ich den Beweis jetzt antreten möchte, 500 neu, das war das, was wir zuerst in diesen Item reingegeben haben, haben jetzt da unsere 500 Blog-Einträge.
Was ist das für ein cooles Bild?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube nach wie vor, dass das Marillenblüten sind, aber ja, man kann darüber diskutieren. Entweder Marillenblüten oder Kirschenblüten, da sind wir uns nicht so einig. Und was man jetzt sieht, in dem Fall natürlich nicht gut sieht, aber wir werden das dann, sobald wir da wirkliche Daten dahinter drin sehen, jedes Mal, wenn ich da was selektiere, wird dieser Blog-Eindruck auf die rechte Seite quasi gespielt. Gut. Dann schauen wir weiter in den Slides. Das heißt, das war die Struktur von so einer JavaScript-Meetup, haben wir uns angeschaut. Controls und Data Binding haben wir uns angeschaut. Das heißt, wie man die zusammenbaut. Und anschließend haben wir dieses Template definiert und dieses Template zu der ListView dazugebunden, damit die ListView weiß, was sie jetzt anfangen soll mit diesen einzelnen Objekten, die da hineinkommen. Ja, der nächste Punkt, den wir jetzt natürlich angehen müssen, ist, wir müssen jetzt nicht immer nur hardcode in den Block, das wäre vielleicht eine neue Variante, einen Block zu haben, sondern wir wollen natürlich jetzt aus dem Internet diese Dinge hereinholen. Das heißt, wir arbeiten jetzt mit REST-Services und ja, ich glaube, das ist einfach was für einen Rainer.
Genau so ist es.
Dafür haben wir dieses MVP für REST-Services.
REST-Services schreien natürlich nach Azure. Und bevor ich hier in Windows 8 im Visual Studio weitermache, schalte ich hier kurz auf meinen Rechner um. Was wir hier eine kurze Sekunde sehen, ist das Azure-Portal. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben ein kleines REST-Service deployed. Das nennen wir hier Garden-Service. Wir können uns auch ansehen, das läuft in diesem Fall unter der URL bigdaygardencloud.net. Wir können, wenn wir möchten, uns auch jederzeit natürlich zu diesem Service, das in der Cloud in Windows Azure läuft, hinverbinden. Machen wir das vielleicht ganz kurz, um das zu sehen. Remote Desktop. Anmelden, und damit kommen wir in einer Sekunde in die Cloud und dort werfen wir einen kurzen Blick drauf, damit man sieht, das ist keine Magie, die hier läuft. Das ist ein ganz normaler Internet Information Server, auf dem unser REST Service deployed worden ist. Kann hier reinschauen und unser Service heißt in diesem Fall Service Blog. Und auf genau dieses Service würde ich jetzt gerne von Windows 8 aus drauf zugreifen. Zurück zur Entwickler-Workstation und ich möchte, bevor wir direkt in unsere Applikation reingehen, für diejenigen unter Ihnen, die vielleicht nicht so vertraut sind mit REST, ganz kurz einmal zeigen, wie man diese REST-Services, wie man sich das im Hintergrund vorstellen kann. Ich habe mir hier die URLs rausgesucht und das ist jetzt genau unsere URL, die ich gerade in Windows Azure hergezeigt habe. Und was ich mit Fiddler machen kann, sehr gut, ist, ich kann hier einen Request zusammenbauen. Ich kann einen GET-Request zusammenbauen. Ich sage hier beispielsweise an dieser Stelle, dass wir Content Type Text JSON haben und jetzt können wir das mal ausführen und wenn wir uns jetzt ansehen, was an dieser Stelle passiert in einem Doppelklick und wir schauen uns das mal RAW an, dann sehen wir, dass hier aus dem Service, aus der Cloud, JSON zurückkommt. Das ist unser REST-Service. Das können wir hier mit diesem Tool Fiddler auch visualisieren. Und wir sehen hier wieder unsere Image-URI, die zeigt in diesem Fall auf lauter hübsche Bilder in der Wikipedia. Last Modified Date, ein Text und ein Title. Also exakt das, was wir vorher gerade über eine Schleife generiert haben, holen wir uns jetzt aus der Cloud.
Das heißt, das ist eigentlich auch nichts Besonderes. Das ist einfach Standard-Web-Service-Caller über REST.
Der Call ist es nun nicht, es ist ein Standard Web Service. Es ist ein REST Service, auf das wir zugreifen können, dass wir auch mit SSL sichern könnten, dass wir über verschiedene ACS-Mechanismen absichern könnten. Diese Dinge sind alle möglich. Wie fragt man jetzt das Ganze ab? Und zwar gibt es hier eine Methode, die heißt Refresh Bloglist. Die kopiere ich mal in unser Projekt und die gehen wir dann Schritt für Schritt gemeinsam durch. Ich probiere das hier rein, mache das vielleicht eine Spur größer, dass man das besser sieht. Und man sieht, an dieser Stelle mache ich einen XHR, einen XML-HTTP-Request. Das ist nichts anderes als eine URL mit einem Header vorne dran. Ich will nämlich nichts cachen. Und hier verwende ich wieder dieses Promise-Prinzip, das der Andi schon erwähnt hat. Ich starte also den XML-HTTP-Request asynchron und erst wenn der fertig ist, kümmere ich mich in einer eigenen anonymen Funktion, wie wir sehen, um die Verarbeitung der Requests. Nicht leichter als das. Ich klicke hier mal auf F9, um einen Breakpoint zu setzen. Ach, das ist noch gelaufen, das bringt natürlich an dieser Stelle nichts. Da sehen wir zu wenig, ich stoppe das hier. Und, ach, ich habe es noch nicht aufgerufen. Andi, du weist mir gar nicht darauf hin. Wir sollten es natürlich auch aufrufen, das wäre extrem hilfreich, wenn wir eine Methode schreiben, dass wir sie auch wirklich aufrufen. Und zwar an dieser Stelle, unser onActivated muss jetzt nicht mehr so komplizierten Code beinhalten, sondern unser onActivated braucht jetzt nur mehr an dieser Stelle RefreshBlocklist aufzurufen, damit wir das durchgehen können, werde ich das hier auch machen. Das heißt, ich nehme hier meine onActivated-Funktion, die genau hier ist, kopiere das Ganze rein. Hier wird einfach unser RefreshBlocklist aufgerufen und jetzt können wir es auch hoffentlich durchnavigieren. Bang, hier sind wir herinnen. Wir sehen, an dieser Stelle haben wir einen Response-Text bekommen und ich hoffe, Sie können es am Video gut erkennen. Das ist jetzt exakt dieser JSON-Feed, den wir aus der Cloud bekommen haben. Den parsen wir jetzt mit Standard-JavaScript-Mitteln, verwenden wieder eine Liste, damit wir gegen die binden können. Ja, und der Rest ist das gleiche, wie wir es vorher gesehen haben, dieses Mal in Himmelblau. Das heißt, wir setzen wieder das Binding, das der Andi schon so gut erklärt hat. Wir verwenden Data Binding und wenn ich jetzt auf F5 drücke, ist der Rest schon gegessen. Wir sehen jetzt, wir haben ordentliche Daten, ich kann hier herumklicken. Dieses Mal kommen die Daten aber aus der Cloud, aus unserem REST-Service heraus und nicht mehr statisch eingebunden. XML HTTP-Request, ganz simpel. So können Sie Services konsumieren an dieser Stelle.
Das JSON ist eigentlich gar nichts anderes als ein Standard-JavaScript-Objekt. Also das hat jetzt nichts mit WinJS zu tun.
Das JSON ist überhaupt nichts Spezielles von WinJS, es ist ganz normal Standard-JavaScript. Das nächste, was ich gerne machen möchte an dieser Stelle, ich möchte gerne die Möglichkeit hinzufügen, dass wir eigene neue Blog-Einträge heraufladen. Damit wir eigene neue Blog-Einträge raufladen können, brauchen wir aber irgendwo eine Art Menüpunkt, neuer Eintrag. Die Menüs in Metro-Style-Apps, da gibt es kein Ribbon und kein Pull-Down-Menü, sondern es gibt die sogenannten App-Bars. Die App-Bars, das ist das, was von unten so rauffährt, was man entweder mit dem Finger raufholen kann oder mit der rechten Maustaste am unteren Ende des Bildschirms. Und eine solche App-Bar bauen wir jetzt in unsere Applikation ein. Wir verwenden also wiederum ein Standard-Control, das mit WinJS mitkommt. Dafür gehen wir hier in unser Default.html und holen uns hier nur 4 Zeilen HTML-Code dazu, die wir natürlich jetzt dann gleich auch ansehen werden. Diese 4 Zeilen, formatieren wir das Ganze mal, beinhalten im Endeffekt hier diese App-Bar und in der App-Bar hätten wir gerne 2 Buttons. Wir sehen, es gibt hier ein App-Bar-Command und die haben jetzt hier auch Namen, wenn ich ein Command und ein Refresh, das möchte ich implementieren. Wenn der Benutzer auf den ersten Button drückt, dann möchte ich gerne einen neuen Eintrag hinzufügen. Wenn er auf den zweiten Button klickt, möchte ich den Blog aktualisieren. Damit wir auch wirklich was machen können, müssen wir diese entsprechenden Commands an dieser Stelle dann auch wirklich mit unseren Methoden verbinden. Nichts leichter als das. Wir können nämlich hier in unserem Default.js, nachdem die Blogliste aktualisiert wurde, können wir hier unsere Buttons, wir sehen, wir machen hier ein getElementByIDCMD, das ist genau der hier, seht ihr, IDCMD, und ein getElementByIDRefresh, hier, Refresh, da holen wir uns die entsprechenden Buttons und den Refresh-Button verbinden wir mit unserer bereits zuvor gerade geschriebenen RefreshBlogList-Funktion. Für den neuen Button, für den Command-Button, brauchen wir jetzt an dieser Stelle eine neue Methode, onPostBlogEntryClick. Dort möchten wir jetzt gleich mit der Kamera, die im Notebook eingebaut ist, interagieren. Ich werde wiederum Schritt für Schritt diesen Code mit Ihnen gemeinsam durchgehen. Geben wir das vielleicht klappen wir das hier mal zusammen, dieses Refresh Blocklist. Und hier haben wir unser On-Blog, Post-Blog-Entry-Click. Was mache ich an dieser Stelle? An dieser Stelle baue ich mir einen Image-Namen zusammen und jetzt stellt sich ein Problem. Wir erstellen nämlich jetzt gleich mit der Webcam ein Bild und dieses Bild wollen wir jetzt in der Cloud ablegen. Denn lokal abgelegt bringt es uns nicht. Wir wollen ja, dass jeder diesen Blog ansehen kann. Wo können wir dieses Bild also speichern, sodass es in der Cloud über HTTP, wenn ein ganz normales Image-Tag erreichbar ist? Die Antwort ist, naja klar, ich meine, Windows Azure, wo sonst? Bevor wir es raufladen können an dieser Stelle, vielleicht eine kurze Erklärung. Wir nutzen hier in Windows Azure etwas, was sich Blob Storage nennt. Das ist so eine Art File-Server in der Cloud. Das Besondere am Blob Storage ist, dass jedes File, das ich dort ablege, wenn ich möchte, dass ich das veröffentlichen kann. Und damit kann ich auf jedes File einfach über die URL zugreifen. Ich brauche also nur die URL von meinem Blob Store Account an dieser Stelle einfügen und dahinter einen beliebigen Bildnamen. Von dort werden wir das Bild gleich ablegen, wie auf einem File-Server, und dann liegt es dort und steht für jeden über HTTP erreichbar. Jetzt stellt sich aber die Frage, wie können wir dieses Bild vorher machen? Und hier verwenden wir zum ersten Mal WinRT. Wir gehen also mit WinJS hinaus und es ist ganz einfach, hier mit WinRT zu arbeiten. Sie sehen hier Windows Media Capture, das ist der Namespace aus der Betriebssystem-API. Und wir brauchen dann mit nur zwei Zeilen Code, um dieses Bild wirklich durchzuführen. Wir holen uns nämlich ein neues Objekt vom Typ Camera Capture UI, das ist die Windows 8 API, und dann verwenden wir ein Capture File Async, das ist eine Methode, die asynchron dann wirklich das Bild macht, um von der Kamera, um die Kamera anzusprechen und das Bild reinzuladen. Ich setze hier mal einen Breakpoint, und wenn ich das jetzt starten würde, dann wird es leider nicht klappen. Warum? Warum klappt es nicht? Du hast es schon erwähnt, das App Manifest. Damit diese Applikation überhaupt zugreifen darf auf die Kamera, muss ich hier explizit die Berechtigung dazu geben, beziehungsweise ich muss die Berechtigung anfordern. Geben muss die Berechtigung dann der spätere Käufer meines tollen Gartenblogs, meiner tollen Gartenblogs.
Ist nicht umständlich, dass man das so tun muss? Gibt es da Begründung dafür?
Ja, es ist ganz wichtig, dass mich niemand ausspäht, dass er nicht irgendeine Applikation installiert. Ich will, keine Ahnung, irgendein lustiges Spiel spielen und in Wirklichkeit nimmt mich der irgendwie auf und veröffentlicht die Fotos. Das will ich natürlich nicht. Ich will mir immer bewusst sein, wenn die Applikation etwas macht, und das wird mir hier sehr klar bewusst gemacht. Da muss aber die Applikation sagen, hey, ich brauche den Zugriff auf die Webcam. Wenn sie das nicht macht, bekommt die Applikation einen Fehler. Starten wir das Ganze mal. Ich glaube, ich habe hier unten, wenn ich mich richtig erinnere, einen Breakpoint, den möchte ich gerne weggeben. Den brauchen wir nicht mehr. Ich drücke jetzt auf F5. Der Blog wird an dieser Stelle aktualisiert. Wunderbar. Ich hole mir meine App-Bar. Sie sehen, die App-Bar kommt wunderbar herein. Create Entity. Und ich werde jetzt gefragt, hey, darf diese Applikation auf die App-Bar, auf die Webcam zugreifen? Nichts leichter als das. Zulassen. Und jetzt sehen Sie, mit zwei Zeilen Code haben wir über die Windows-API aus JavaScript heraus unsere Webcam angesprochen. Ein dummes Foto muss natürlich so sein, sorry. Ich könnte es jetzt auch hier zuschneiden, wenn ich möchte. Das sind Standardfunktionen, die mir das Ding einfach mitbringt. Ich klicke auf OK und jetzt bin ich hier drinnen in meinem Breakpoint und kann mir dieses Capture-Item ansehen und Sie sehen, das ist das Bild, das JPEG-Bild. Und mit dem kann ich jetzt arbeiten, wie mit jeder anderen JPEG-Datei auch. Ich mache noch nichts damit, das werden wir aber jetzt sofort tun. Dafür aber ganz kurz in die Slides zurück. Wie können wir an dieser Stelle arbeiten? Wie funktioniert dieser Blob Store? Dieser Blob Store funktioniert folgendermaßen. Unsere MetroStyle App fragt bei der Webrolle über das REST Service nach und sagt, hey, gib mir bitte alle Blog Entries. Die kommen hier zurück und diese Blog Entries enthalten eine URI auf das Bild im Blob Store. Das heißt, als nächstes holt sich die MetroStyle App über HTTP-GET dieses Bild aus dem Blob Store und kann es entsprechend darstellen. Wenn wir jetzt etwas raufladen wollen in die Cloud, also wir wollen nicht einfach nur konsumieren, wir wollen etwas in die Cloud stellen, dann können wir das machen, nachdem hier alle Bilder runtergeladen worden sind. Allerdings müssen wir dafür erst eine Berechtigung erfragen. Es ist nicht so, dass jeder beliebig hier Bilder raufstellen kann, sondern es gibt hier ein eigenes Service in unserer Rolle, dass wir um Speicherplatz fragen können. Man kann sich das so vorstellen, hey, gib mir bitte wie eine Kino-Eintrittskarte, gib mir eine Eintrittskarte, ein sogenanntes Token, eine Shared Access Signature heißt es im Blob Store. Und mit dieser Kino-Eintrittskarte, Shared Access Signature, kann ich dann zum Blob Store gehen und sagen, hey, ich würde gerne was draufladen. Und genauso funktioniert das. Ich hole mir diese Shared Access Signature und mit der Shared Access Signature kann ich dann einmalig das Bild hochladen. Natürlich in einer echten Applikation müssen wir noch irgendwo User und Passwort reinbringen, aber für unseren Fall ist das absolut in Ordnung genauso. Wie sieht der Code aus? Es klingt ja furchtbar kompliziert, was ich hier erkläre, aber in Wirklichkeit ist der Code nicht sonderlich kompliziert. Ich nehme mal dieses if-captured-item rein und werde das an dieser Stelle ersetzen. Hier haben wir es drinnen. Und ich muss ganz kurz hier noch was rauswerfen. Genau den hier, den will ich nicht, den Busy Indicator, den werden wir aus Zeitgründen jetzt mal streichen. Was hier passiert, ist genau diese Get Shared Access Signature for Image, hol dir die Kinokarte, also damit ich raufladen kann, XML HTTP Request. Und als nächstes verwenden wir wiederum WinRT, den sogenannten Background Uploader, um den Content des Bilds, des JPEGs, einfach raufzuladen. Nichts leichter als das. Wir holen uns die URL, mit dieser URL laden wir es rauf und dann sind wir auch schon fertig. Wir brauchen nur noch den eigentlichen Blog-Entry wegzuspeichern und auch hier XML-HTTP-Request. Ich werde nicht noch einmal alles erklären. Die Interessierten können sich den exakten Code dann auf unserer im Slide-Deck, in den versteckten Slides ganz genau ansehen. Es ist immer das gleiche Prinzip. XML-HTTP-Request mit einer Promise asynchron, wenn es fertig ist. Nächster XML-HTTP-Request, wenn es fertig ist und so weiter und so fort.
Ich glaube, das Spannende ist ja noch, dass man diese Zugangsrate, das ist Kinokarte genannt, zu dem Blob Storage, die hat ja Ablaufdatum. Das heißt, die kann man jetzt nicht einmal holen und dann jahrelang dort irgendwas hineinschreiben.
So ist es. Dieses Get Shared Access Signature for Image liefert in diesem Fall eine Shared Access Signature, die eine Minute gültig ist. Könnte man auch auf 15, was auch immer man braucht, auslegen. Und das ist ja genau dieser Punkt, dass es kann eben nicht jeder irgendetwas draufladen. Man sieht hier wunderbar, wie toll die Azure Services mit diesen Metro Apps und mit den APIs von Windows 8 zusammenarbeiten können. Da hat sich wer was gedacht, offenbar. Jetzt erstellen wir einen hübschen Blog-Eintrag, rechte Maustaste, Create Entity, wieder hoffentlich ein nettes Foto. Warten wir einen kurzen Moment, jetzt müsste der Blog aktualisiert werden. Er ist nicht aktualisiert worden, so ist das bei einer Live-Demo, da müssen wir eben kurz einen Breakpoint reinsetzen, nichts leichter als das. Vielleicht haben wir vielleicht bei einer unserer URL einen Tippfehler drinnen, aber haben wir gleich. Wieder mal war ich einfach nicht geduldig genug. Hier haben wir es, ich brauche es gar nicht nochmal machen, ich habe einfach zu kurz gewartet. Die Internetverbindung hier war einfach zu langsam, aber das müssen wir beweisen, dass das auch wirklich klappt. Jetzt nehme ich irgendein Blatt Papier, damit man den Unterschied sieht.
Und Geduld.
Man sieht, Breakpoint funktioniert wunderbar. So, und dieses Mal lasse ich mir Zeit.
In der Zwischenzeit werden wir da warten. Was ich nicht verstehe, du hast zuerst dann gefragt, ob er jetzt auf die Kamera zugreifen darf. Jetzt hat er nicht mehr gefragt, ob er auf die Kamera zugreifen darf.
Exakt. Das fragt er nur beim ersten Mal. Die Applikation macht mich beim ersten Mal darauf aufmerksam, hey, diese Applikation, Windows macht mich darauf aufmerksam, sorry, diese Applikation möchte jetzt auf die Webcam zugreifen, wenn ich da einmal gesagt habe, Daumen hoch, Consent, dann läuft das Ganze wunderbar. Und man sieht, hat super funktioniert, wir haben einen Blog-Eintrag erstellt, dieses Bild ist in der Cloud, in Windows Azure, alles aus unserer JavaScript-Applikation herausgeschickt. Andi! Die letzte Demo und aus meiner Sicht eine der coolsten Demos, die man mit Windows Metro Style Apps überhaupt machen kann. Share Conference.
Wobei Zugriff auf Azure ist natürlich auch
extrem cool. Azure ist sowieso das Coolste, ja.
Sorry. Ja eben, da kann man nur. Na, um was geht es eigentlich mit diesen Share Contracts? Und das ist, glaube ich, auch ein wesentliches Konzept von dieser Metro Style Oberfläche. Und zwar die Idee ist, man hat nicht eine App, die unabhängig ist. Das ist natürlich auch recht nett, wenn man gute Apps hat. Aber das heißt, was Windows 8 mit diesem Metro-Style eigentlich auch passieren will, ist, dass man so ein Netz von Apps hat. Das heißt, ihr habt verschiedene Apps und die können in gewisser Art und Weise zusammenarbeiten. Wo man das typischerweise sieht, ist, wenn ich da auf der Seite diese Charms hereinbringe. Und da gibt es so Sachen wie Suchen. Das heißt, wenn ich da Suche habe, ich kann auch sagen, hey User, wenn du was suchst, ich kann natürlich die App suchen. Und man sieht, da unten gibt es eine Reihe von Applikationen, die auch das Suchen anbieten, dem User und sagen, hey, ich kann da auch was anbieten, du kannst auch in mir suchen. Was anderes, was natürlich auch sehr spannend ist, ist natürlich das Zusammenarbeiten von Apps. Ich meine, wir haben jetzt natürlich unseren Blog und da werden sicher wahnsinnig viele Leute darauf zugreifen. Aber was man natürlich häufig möchte, ist, dass ich Daten auch sharen kann. Das heißt, ich sage, hey, das ist eine coole Blume zum Beispiel, das ist ein cooler Blog-Eintrag. Warum möchte ich den nicht woanders hinschicken? Ich möchte mailen oder sonst irgendwas tun.
Ist es so eine Art Metro-Style-Clipboard.
So, Metro-Style-Clipboard. Das heißt, der Unterschied ist nur, dass das nicht der User, sondern die Applikation stellt die Daten zur Verfügung und eine andere Applikation sagt, okay, cool, da gibt es irgendwelche Applikationen, vielleicht will das der User nutzen. Und der User sagt dann über das Teilen, hey, welche Applikation möchte das jetzt haben? Das ist vielleicht so ein bisschen wie ein Clipboard und der User sagt, welche von meinen Applikationen könnte denn jetzt was mit dem, was im Clipboard ist, anfangen? Und das ist eine Funktionalität, die von Windows auch zur Verfügung gestellt wird und die man relativ einfach einbauen kann. Das heißt, dass man da jetzt sehen, wir gehen wieder in unser Beispiel hinein und ich hole da wieder den Share Contract. Das heißt, das schaut jetzt relativ viel Code raus, aber wir werden dann in Kürze sehen, das ist nicht so tragisch und vor allem, ich glaube, es ist ein sehr...
Es ist ein sehr einfach strukturierter Code.
Ja, es ist ein sehr durchgängiger Code. So, ich schmeiße das jetzt einfach da hinten hinein. Und schauen uns an, was da passiert. In Wirklichkeit ist nämlich eh weniger Code, als man eigentlich im ersten Moment braucht oder glauben würde. Das erste, was ich mache, ist, ich hole mir dieses Data Transfer Manager. Das heißt, ich sage, für meine aktuelle View, die gerade angezeigt wird, und wir haben noch eine View, hole diesen Data Transfer Manager. Das heißt, ich hole mir eine Referenz drauf. Und was ich jetzt dort sage, ist, dass ich quasi diesem Windows-Objekt sage, du, ich würde gerne Daten zur Verfügung stellen. Und dieses Ich würde gerne Daten zur Verfügung stellen ist einfach, es gibt dann Data Request. Also das heißt, wenn Data requested werden, gebe ich dann Event Listener. Das heißt, wenn jetzt der User sagt, dieses Style, wird quasi dieser Listener aufgerufen und Windows fragt die Applikation, hey, gibt es irgendwelche Daten, die du gerne zur Verfügung stellen würdest, damit sie weitergegeben werden können? Wir werden dann sehen, man braucht zwei Teile. Das heißt, es gibt jemand, der Daten zur Verfügung stellt und es gibt dann auch jemand, der diese Daten gerne nutzen möchte. Gut, das zweite, was ich dann machen muss, ist, und das ist es eigentlich, das heißt, damit haben wir jetzt definiert diese Funktion E. Also diese Funktion mit dem Parameter E, der uns mit übergeben wird, das heißt diesen Request. Und was wir jetzt nur tun müssen, ist, wir müssen jetzt nur sagen, welche Art von Daten würden wir gerne zur Verfügung stellen. Und ich kann jetzt verschiedene Dinge, ich kann sagen, okay, ich würde gerne einen Text zur Verfügung stellen, ich würde gerne ein Bild zur Verfügung stellen, ich würde gerne zum Beispiel XML zur Verfügung stellen. Was wir jetzt tun ist, dass wir sagen, okay, wir stellen natürlich einmal einen Text zur Verfügung, ja, und wir holen uns einfach aus unserer Items-Liste, das haben wir zuerst schon gesehen, holen wir uns einfach heraus, das selektierte Item, wieder LV Selection Get Items, das heißt genauso wie vorher. Wir schauen anschließend nach, ob ein Item selektiert worden ist. Und was wir jetzt machen, ist einfach in diesen Parameter, das hat uns das bei uns Windows gefragt hat, gibt es irgendwelche Daten, die ihr zur Verfügung stellen möchtet? Sagen wir ja, natürlich gibt es Daten, die man da zur Verfügung stellen möchte. Und zwar die eine Property, die wir haben, ist der Title, das heißt, da schreiben wir einfach den Titel von unserem Blog-Eintrag hinein. Und anschließend sagen wir noch den Gartenblock, das heißt einfach die Beschreibung davon. Und dann unten sagen wir noch, es gibt dann noch mehr Text dazu, den wir da hineingeben möchten, und das ist dann genau der Text von dem entsprechenden Blog-Eintrag.
Das packen wir jetzt mal über das Bild, oder?
Genau, das Bild ist jetzt wieder eigener Blog, also das ist eigentlich ein eigener Typ, das heißt, wir sagen, wir haben zwei, wenn man so möchte, Datenpakete. Das eine ist das Datenpaket mit Text, das andere ist das Datenpaket mit dem Bild. Und beim Bild machen wir jetzt genau eigentlich dasselbe wieder. Das heißt, wir schauen, was ist die Image-URI, die wir gerade anzeigen. Anschließend holen wir uns diese Image-URI, das heißt, wir laden einfach vom Netz dieses Bild herunter in Form von einem Stream. Da verwenden wir natürlich wieder eine bestehende Funktionalität, diese Windows Storage Streams. Random Access Stream Reference und wir holen uns diesen Stream von dieser URI, das heißt relativ simpel, und wir setzen jetzt wieder in unseren Request-Daten die Property und sagen, dieses Bild setzen wir in Wirklichkeit in diesen Thumbnail, dieses Thumbnail-Picture setzen wir ein und dann zum Schluss sagen wir, setzen wir noch das fertige Bitmap und sagen, so wir sind jetzt fertig, das heißt, wir haben jetzt alles angefügt, was da drinnen ist. Ja, ich bringe das jetzt, ich habe das hineinkopiert, ich stoppe nur die Applikation, das heißt, das ist zuerst im Rainer Variante, was der Rainer hergezeigt hat, nur gelaufen. Wir drücken auf F5. Es dauert wieder ein bisschen, bis diese nicht die Cache-Module da reinkommen. Aber es geht, es dauert einfach. Und was man jetzt sieht, ist, dass die Applikation hat natürlich nach wie vor alle Funktionalitäten wie zuerst. Aber was ich jetzt machen kann, ich tue da zum Beispiel das Haselnussbild auswählen und gehe jetzt auf der Seite her und sage, ich würde das gerne teilen. Das heißt, was jetzt passiert ist, dass Windows meine Applikation in Gartenblau, oder unsere Applikation besser gesagt, aufruft, genau diesen Eventhändler, und wir füllen jetzt dort hinein und sagen, okay, das ist aus Haselnuss-Pfeifferl-Schnitzen, füllen das Bild hinein und den darunterliegenden Text. Was dann passiert ist, dass jetzt Windows hergeht und sagt, gibt es auf dieser Maschine installiert Applikationen, die Text oder ein Bild gerne konsumieren würden. Naja, da gibt es zum Beispiel die Mail-Applikation, und wenn ich da jetzt drauf liege, und das ist ja jetzt alles nichts mit unserem Gartenblock zu tun, sondern das ist jetzt nur Aufgabe der Mail-Applikation. Das heißt, das Einzige, was Windows jetzt sagt, die Mail behauptet, dass es ein String und oder Bild verwenden kann, ruft jetzt die Mail-Applikation auf und siehe da, es wird jetzt unser Titel aus Haselnuss-Pfeifferl-Schnitzen, beziehungsweise der darunterliegende Text, der in unserem Blog-Eintrag jetzt da quasi versteckt hinter diesem Mail zu sehen ist, wird da hineingenommen. Aus irgendwelchen Gründen hat sich der Mail-Entwickler dieser Mail-Applikation gedacht, naja, Bilder sind nicht so spannend und lasst es weg. Es gibt aber ein Beispiel aus dem SDK, diesen Shared Target Sample App, und die kann man annehmen und die sagt, hey, ich wäre interessiert an allen. Das heißt, was auch immer jemand shared, mich interessiert das, und wenn wir uns die anschauen und aufrufen, sehen wir jetzt, okay, wir haben hier den Titel übergeben, wir haben die Description übergeben, wir haben dieses Data Package, diesen Content übergeben, das heißt eigentlich dieses Text, und wir haben aber auch natürlich dieses Bild übergeben.
Das ist ein super Hilfsmittel, wenn man so einen Share Complex entwickelt, oder?
Na, absolut, vor allem was das Schöne dran ist, ist, wir haben jetzt quasi eigentlich mit sehr wenig Code unsere Applikation für alle sozialen Netzwerke, für E-Mails und so weiter gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt sage, hey, das ist ein cooler Baum, den hätte ich gerne in meinem Garten, dann kann ich das mit der Mail automatisch an meinen Gartenhändler schicken und sage, diesen hätte gerne einen Baum, der solche Äpfel produziert. Und wenn mich das begeistert, wenn ich jetzt zum Beispiel dann sage, ich habe eine Twitter-App oben oder ich habe eine Facebook-App oben, ich muss mich jetzt nicht mit den Schnittstellen zu Facebook und Twitter auseinandersetzen, sondern ich werde hoffentlich diesen Contract übernehmen und ich kann damit zum Beispiel jetzt meinen Lieblingsbaum automatisch auch auf meine sozialen Netzwerke posten.
Sehr cool. Damit sind wir mit der Applikation eigentlich durch und ich würde sagen, machen wir unsere finale Slide, wo wir nochmal in ganz kurzen Worten zusammenfassen, was wir gesehen haben und so quasi ein Fazit machen.
Ja.
Was haben wir gesehen? Was haben wir in den letzten 60 Minuten gemeinsam aufgebaut? Eine Beispielapplikation, durchgängige Beispielapplikation, Makro-Style komplett mit HTML und JavaScript. Wir haben verschiedenste WinJS-Funktionen kennengelernt. Data Binding, Controls. Wir haben kennengelernt, wie man irgendwelche Templates verwendet und ähnliche Dinge. Und schlussendlich, am Ende haben wir auch gezeigt, wie einfach es ist, mit Windows 8 mit der eigentlichen Kernel-API zusammenzuarbeiten. Über WinRT, über die Windows Runtime, haben wir beispielsweise einen Share-Contract implementiert, wir haben auf die Kamera zugegriffen und ähnliche Dinge. Das Fazit, das Sie hoffentlich jetzt gesehen haben, ist, wenn Sie HTML, JavaScript und CSS kennen, ist nichts leichter, als Metro-Style-Apps zu entwickeln, indem man genau dieses Wissen mitnimmt. Und Andi, was kann man machen, wenn man mehr zu dem Thema hat?
Also wenn wir mehr zu dem Thema haben, wir erstens natürlich vielleicht nochmal der Verweis auf die Hidden Slides. Dann, wenn jemand wirklich so eine Applikation bauen will, gibt es natürlich auch die Möglichkeit für Azure ein Test-Account anzufordern.
Ganz wichtig, www.windowsazure.com, Test-Account und schon kann man loslegen.
Und was natürlich auch ist, wir bieten die Möglichkeit, dass man, wenn jetzt jemand eine coole Idee hat, eine gute Applikation hat, können wir unterstützen, dass die Applikation schon in den Beta Windows Store hineinkommt. Das heißt, dann ist schon bevor der Store für die allgemeine geöffnet wird, dass wir dort schon zu Beginn sehr coole Applikationen haben. Und was vielleicht spannend ist, wer sich da jetzt da wirklich tiefer auseinandersetzen will, es gibt zwar sogar so relativ leicht zu merkende Links, nämlich es gibt den http://dev.windows.com, dort gibt es Informationen für die Developer, das heißt Sample, Dokumentation und so weiter. Und es gibt einen zweiten, ich habe gesagt, Metro Style geht es natürlich auch sehr viel, dass man wirklich sagt, gutes Design, ich will gar nicht sagen schöne Applikationen, sondern einfach gut designte Applikationen. Und dort gibt es für design.windows.com gibt es für Designer jede Menge Informationen. Es gibt eine Designsprache, die dem Ganzen zugrunde liegt, die Metro Language. Die wird dort beschrieben und das geht bis hin zu Photoshop-Templates für Designer, dass er die sofort stablos starten kann.
Ausgezeichnet. In dem Sinne verabschieden wir uns und danke für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Zuschauen.
Ja, und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder mal oben.